Hi, ich bin Jan. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Mikrofon spreche. Wenn irgendwas komisch ist, sag mir bitte Bescheid. Ich glaube, es ist laut genug und manchmal spreche ich vielleicht nach oben und dann wird es noch lauter oder vielleicht zu laut und wenn ich nach oben spreche, wird es zu leise. Also irgendwie Hinweise immer schnell einwerfen. Ich fühle mich nicht gestört, wenn man mich unterbricht. Schön auch, dass ihr alle gekommen seid. Es ist recht früh und bin heute Morgen aus Berlin angekommen. Danke an Till, der mich gefahren hat. Wenn ich manchmal nicht so ganz schnell wirke, dann ist das, weil ich einfach noch nicht genug Kaffee hatte. Wer bin ich? Ganz kurz. Ich mache Webentwicklung seit Ende der 90er oder so. Hauptsächlich so im Bereich PHP, Datenbanken, Webseiten, Backend, aber auch so ein bisschen Frontend-Design und Usability. Das so, was mich so interessiert. Da bin ich als Freelancer tätig für alle möglichen Firmen. Ich studiere nebenbei, so wie es die Zeit läuft, Computerlinguistik, das ist noch nicht ganz fertig und ob das, wie das jemals fertig wird, weiß ich nicht. Ich erzähle heute was über CouchDB, eine neue, relativ neue Datenbank, warum die so gut ist und so gut ist, wie sie ist, was sie alles kann. Und ich hoffe, es geht das in 45 Minuten unter. Die Vorträge, die ich vorher gemacht habe, schon mal darüber, sind locker 2-2,5 Stunden lang. Da bin ich dann auch sehr ins technische Detail gegangen. Das werde ich heute eher weglassen, dann könnt ihr mich hinterher nachfragen. Wenn ihr irgendwelche Details noch wissen wollt, ich versuche das also so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, wie das funktioniert und warum das alles gut ist. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zwischendurch einfach aufzeigen oder reinrufen, das kriegen wir alles irgendwie unter. Wenn es längere Fragen sind, dann behalte ich mir vor, die ans Ende zu stellen, dass wir da in dieser Zeit dann, die da noch irgendwie vorgesehen ist, das dann diskutieren können. Und ich glaube, dann kann es auch schon losgehen. Um zu verstehen, warum CouchDB oder der Ansatz, den CouchDB folgt, ein guter ist, ein interessanter ist oder ein sinnvoller ist, ist, dafür muss man vielleicht ein bisschen sehen, wie Datenbanken so sich so entwickelt haben und wie so die Geschichte von Datenbanken ist. Und machen eine ganz kleine Einführung, Datenbanken früher und heute. Wie so der Unterschied ist zwischen Design und Ansprüchen an die Datenbank und Benutzung und all das, was so um Datenbanken geht. Werfe ich nochmal kurz ein, wer hat noch überhaupt gar keine Erfahrung irgendwie mit Datenbanken und dachte nur, das ist so ein schönes für irgendwas. Ansonsten habt ihr alle schon mal irgendwie SQL gesehen oder irgendwie sowas. Man soll nie doofe Fragen stellen. Wahrscheinlich hättet ihr euch den Talk nicht ausgesucht, wenn ihr nicht wenigstens wisst, was eine Datenbank ist. Trotzdem seid nicht scheu, trotzdem irgendwelchen blöden Fragen zu stellen, wo ihr denkt, da lachen euch die anderen aus, machen die nicht. Die sind bestimmt alle auch ganz nett. Datenbank also. Computer im Allgemeinen waren früher Einzelplatzmaschinen. Da saß immer ein Typ dran, der konnte irgendwas machen. Und der konnte immer eine Sache machen und wenn die fertig war, konnte er die nächste machen und wenn der Typ fertig war, konnte der nächste Typ kommen und seine Sachen nacheinander machen. Und das war früher so, weil die Rechner einfach nicht so viel konnten und das ist so ein traditionelles Benutzungsschema. Das ist nicht weiter neu. Heute ist der Fall, dass ein Rechner viele Leute bedient, die da nicht unbedingt vorsitzen, vielleicht über eine Webseite vor einem Rechner sitzen, die parallel darauf zugreifen, die gleichzeitig Sachen machen, die vielleicht über den Server auch miteinander interagieren, wie bei Gaming oder so. Und das ist fundamental anders, als es früher war, wo da immer nur eine Person davor saß. Früher sind Datenbanken und Computer hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt worden, für Berechnungen, komplexe Berechnungen, für physikalische Experimente, was weiß ich, oder im wirtschaftlichen Bereich für Banken und Versicherungen, da irgendwelche Sachen zu berechnen und weniger, so wie es heute ist, ist hier mal so eine Sammlung von Web 2.0 Logos, wo Firmen hingehen und Dienste für Privatpersonen anbieten, sowas wie Flickr zum Beispiel, halt dieses Photosharing, wo Leute einfach mit ihren persönlichen Daten hingehen können, mit ihren Freunden sich da anmelden, interagieren können. Auch das ist ein Unterschied zu dem, was früher so typisch in Datenbanken gelaufen ist. Den nächsten Punkt, wie gesagt, eine kleine Einführung. Früher gab es wenige große, dicke Maschinen, die alle Teile 7 und 15 Mal hatten, dass wenn ein Teil kaputt geht, die Maschine immer noch weiterläuft, weil die so teuer waren, dass sich keiner erlauben konnte, dass die mal ausfallen. Das hat ganz gut funktioniert und wird teilweise auch immer noch so verwendet. der Trend geht aber jetzt auch schon seit längerem dazu, einfach viele kleine Maschinen zu haben, die Software, die diese Dienste, die man halt betreibt, so zu formulieren, dass, falls man eine Maschine ausfällt, dass egal wird, einfach eine andere gefragt wird. Dass die Ausfallsicherheit nicht mehr in einem Gerät ist, sondern einfach über mehrere Geräte gemacht wird. Das ist halt was heute. Die Maschinen früher waren wesentlich teurer, als die heute sind. Das war als RAM. Als man das genutzt hat, war das noch ziemlich teuer. Und alle Komponenten, die man so hatte, waren relativ teuer. CPU, Zeitrahmen, Festplatten sowieso. Und die Software, die man für diese Rechner schreibt, ist vom Grunde auf darauf ausgelegt, so wenig Ressourcen verbrauchen ist, wie es nur irgendwie möglich ist. Weil man sich einfach nicht mehr leisten konnte. Das ging einfach nicht. Heute ist das anders. Da haben wir massig Plattenplatz. Also Festplattenplatz ist wirklich, da redet man nicht mehr drüber. CPU und RAM ist noch relativ, also da, das ist zwar schon viel mehr als früher natürlich und auch viel billiger, aber da gibt es noch so Grenzen, mit denen man redet, aber halt, das kann man so im Prinzip wegschmeißen. Das sind so kurze Betrachtungen von was früher und was heute war. Und jetzt stellen die beiden, die jeweiligen zwei Sachen. Warum gehst du aus? Wer spielt hier mit Bluetooth? Sind die sehr lustig jetzt? Ich hätte gerade keine Lust, das auszumachen. Bitte das jetzt nicht weiterzumachen. Die jeweiligen zwei Dinge, die zu einem Aspekt, den ich gerade genannt habe, gehören mal so gegenüberstellen. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, Software, die für alte Rechner geschrieben worden ist, muss mit den Limitationen der alten Rechner halt auch irgendwie umgehen können. Genauso ist das mit dem Benutzungsprofil. Software, die dafür ausgerichtet ist, dass ein Benutzer sehr schnell einzelne Prozeduren oder was laufen lassen kann, ist vom Konzept her ganz anders als Software, die parallel 10.000 Nutzer gleichzeitig verwaltet. Da sind andere Dinge wichtig. Wenn viele Leute gleichzeitig den Service benutzen, dann muss es einfach möglich sein, dass alle Leute an ihre Daten kommen und nicht, dass einer möglichst schnell ist. Natürlich sollen die Einzelnen am Anfang auch relativ schnell sein, aber das höchste Ziel ist an der Stelle nicht mehr, eine Abfrage muss maximale Geschwindigkeit haben, so wie das an Einzelsatzrechnern ist, sondern insgesamt muss es alles relativ schnell laufen und alle müssen glücklich werden. Das ist so ein unterschiedliches Anwendungsgebiet. Und die These, auf die ich so aufbauen will, ist, dass Datenbanksoftware, die wir heute verwenden, noch so eher auf alten Rechnern konzipiert wurde und diese ganzen, die neuen Rechner und neuen Anwendungsgebiete noch nicht so wirklich verinnerlicht haben. Das wäre wie hier. Wissenschaftliche Daten und Finanzdaten sind relativ strukturiert, ich sage jetzt mal relativ, weil das auch nicht ganz stimmt, aber man kann relativ gut voraussehen, mit welchen Daten man umgehen muss, wie die strukturiert sind, wie die alle aussehen. Wenn wir Leute haben, die irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas in Web 2.0 machen und mit ihren Freunden teilen und das dann taggen und weiß ich nicht, alles, was die Leute, was halt gerade hip ist, machen, dann ist die Struktur davon nicht mehr sehr gut vorauszusehen. Und wenn man dann ein System hat, was eine Struktur vorgibt oder erwartet, dass man selber eine Struktur da erstmal einbaut, dann kann man vielleicht an irgendwelchen Grenzen stößen. Software, die dafür ausgelegt ist, auf einzelnen Rechnern zu laufen, vielleicht auch auf Rechnern, die nur eine CPU haben, wird auf dem neuen Modell von vielen kleinen Rechnern nicht mehr so gut laufen. Standard-Desktops werden jetzt mit Dual-Kern-Prozessoren ausgeliefert. Bei Servern ist es schon lange so und man hat auch mehrere von denen in einem Gerät und dann hat man mehrere Server. Software, die nur einen dieser Kerne immer beansprucht, wird irgendwann so zum Flaschenhals irgendeiner Anwendung, weil sie sich einfach die anderen CPU-Zeit nicht zunutze machen kann. Das ist so in diesem Hardware-Bereich ein Problem. Hier sehe ich gerade, hier ist ein Foto verrutscht. Das war dieses Komponenten sind billig und oder waren teuer, sind jetzt billig. Wir können auf mit Da waren die Festplatten, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. wir können gucken, was für uns wichtiger ist. Ich gerade schon sagte, CPU und RAM ist immer relativ teuer, das hatten halt eher nicht, und wir können halt gucken, ob wir Software so strukturieren, dass die zwar immer noch relativ konservativ mit RAM und CPU umgehen, aber vielleicht mit der Festplatte nicht und deswegen irgendwie Optimierungen noch erlauben. Das ist so der Einstieg. Und das fundamentale Problem, was ich denke, ist, die Datenbank, die wir jetzt benutzen, wie MySQL, Oracle, all diese PostgreSQL, alles das, ist vor 30, manchmal sogar 40 Jahren angefangen worden zu entwickeln und hat sich seitdem fundamental nicht verändert. Die traditionellen relationalen Datenbanken sind darauf ausgelegt, auf einzelne Anfragen maximal schnell zu machen, maximal flexibel zu sein mit in ihrem Tabellenschema, die es soweit vorgeben, wobei es dann auf der Hardware-Seite wieder schwierig wird, das Ganze auf mehrere Rechner zu verteilen, weil einfach davon ausgegangen wurde, man braucht nur einen dicken Server und das reicht dann. Mit dem Internet heute, was so die Hauptanwendung, also denke ich, eine der Hauptanwendungen für Datenbanken ist, ist das nicht mehr der Fall. Da schafft es einfach ein Rechner nicht mehr, 10.000 oder 50.000 parallele User zu verarbeiten. Da braucht man mehrere. Und wenn die Datenbanksoftware nicht unterstützt, dass man sich auf mehrere Rechner verteilt, dann hat man da auch wieder ein Problem. Das ist ungefähr das. Die Anforderungen sind nicht mehr so ganz, was üblich und wo Datenbanken fundamental so designt wurden. Ich glaube, der Punkt ist jetzt langsam klar. CouchDB. CouchDB ist eine Datenbank, die sich all diese Aspekte und noch ein paar mehr oder diese Aspekte neu betrachtet und sieht, okay, wir haben Rechner mit mehr CPUs, wir haben Setups mit mehreren Rechnern, wir haben Setups, die über mehrere Rechenzentren gehen und wir haben sogar Setups, wo zwischen verschiedenen Rechnern ab und zu mal gar keine Netzwerkverbindung ist. Internet ist zwar fast überall, aber eben nur fast. Es ist inzwischen wichtiger, viele Leute gleichzeitig und sehr zuverlässig zu bedienen. Und es ist nicht so wichtig, dass die eine Anfrage die maximale Geschwindigkeit hat, wie ich das gerade schon meinte. Und wie das im Detail in CouchDB aussieht, das gehe ich jetzt mal so durch. Eine Datenbank verwaltet Datensätze. Ein Datensatz ist sowas wie ein Adressbucheintrag, ein Bon, den man an der Kasse kriegt, der so eine Verkaufstransaktion quasi dokumentiert. Alle Sachen, die so eine ähnliche Struktur haben, aber die mehrfach auftauchen können. Das ist was wie Datensatz ist und traditionelle Datenbanken verteilen so einen Datensatz entweder auf eine Tabelle mit verschiedenen Spalten, wo halt die Informationen, die in so einem Datensatz vorhanden sind, schon mal vorgegeben werden oder die Kategorie quasi vorgegeben wird und der Datensatz quasi jetzt nur noch ausfüllt, nicht eine blöde Erklärung. Manchmal ist es auch nötig, den Datensatz auf mehrere Tabellen aufzuteilen, damit die Datenbank gewisse Optimierung machen kann, dass man nicht Daten mehrfach speichern muss, dass man dass man effizienter arbeiten kann insgesamt. CouchDB macht das alles nicht. CouchDB geht diesen Weg zurück. Also wenn man eine Datenbankanwendung programmiert, ist das Erste, was man so überlegt, wie formuliere ich die Daten, die ich in meiner Anwendung benutze, sodass die Datenbank sie versteht. Und diesen Schritt nimmt CouchDB quasi raus. Man kann die Daten, so wie sie kommen vom User oder von wo auch immer, einfach so, wie sie sind, in die Datenbank tun. CouchDB speichert das dann so und erlaubt trotzdem relativ strukturierten Zugriff auf die Daten, die man reintut, aber erst nachdem man sie reingetan hat. Und man muss nicht vorher ein Schema definieren, wo man seine ganzen Daten wieder reinpressen kann. Entschuldigung. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Personendatenbank und wir möchten für Frauen festhalten, ob sie schwanger sind oder nicht. Und in einer traditionellen Datenbank würde es so ein Feld geben, ist schwanger, ja oder nein? Und in der Datenbank würden auch Männer mit drin stehen. Und dann würde man für Männer ein Feld haben, ist schwanger und der würde natürlich immer nein sein. Aber konzeptionell ist natürlich Quatsch, man für einen Datensatz für einen Mann nicht das Attribut braucht, ist schwanger oder nicht. Und in einer normalen Datenbank kann man, also in einer traditionellen Datenbank, in einer relationalen Datenbank, selbst sich das, also man lebt dann damit, dass das konzeptionell nicht so cool ist, weil es auch nicht weiter schlimm ist. In CouchDB hätte man an der Stelle aber einfach, hätte das Dokument für eine Frau einfach ein zusätzliches Feld, wo drin steht, ist schwanger oder nicht, und Männer hätten das einfach nicht. Das heißt, das in Anführungsstrichen Schema für so einen Datensatz für einen Mann würde anders aussehen als das für eine Frau. Trotzdem können die uniform benutzt werden für eine Liste von Personen, wo Männer und Frauen drin stehen, ohne dass ich verschiedene Datenquellen, verschiedene Tabellen abfragen muss. Das ist ein Beispiel. Genau. Wir benutzen, oder CouchDB benutzt JSON, das ist eine String-Notation für Objekte. Kommt eigentlich aus JavaScript, ist aber inzwischen sprachagnostisch, also jede Sprache kann Objekte in JSON umwandeln oder nicht. Das ist quasi so eine String-Serialisierung von Objekten, die sehr einfach zu lesen ist, sehr einfach zu schreiben ist und sehr portabel ist. CouchDB benutzt JSON intern, das heißt, Daten werden da halt einfach, die werden literal so benutzt und nach außen hin auch so wiedergegeben. Das heißt, eine Anwendung, die Daten speichern möchte, zum Beispiel so ein Datenobjekt hat, muss das einfach nach JSON serialisieren und kann das so wie es ist nach CouchDB speichern und kriegt es auch so wieder. Muss dann nicht irgendwie erst denormalisieren und verteilen und man spart sich diesen ganzen Datenbank, also der Datenbank-Abstraktionslayer, den man sonst in seine Applikation mit einbaut. Und wie gerade schon gesagt, man muss keine feste Struktur haben, das kann sein. Hier ist jetzt, breche ich mit der größten Regel oder der wichtigsten Regel zur Präsentation, nie Code zeigen. Das ist nicht wirklich Code, das ist JSON. Und ein Beispieldokument für CouchDB. Es ist einfach eine Liste von Schlüssel- und Wertpaaren. Es gibt ein paar vorgegebene oben, ID und Rep. Es gibt halt das ID-Attribut und dann ist es ein Wert. Und alles, was unter Rep kommt, kann man einfach da reinschreiben und CouchDB erkennt das dann so. Es gibt sowas wie Objektstrukturen, sodass man ein Objekt im Objekt hat, oder so eine Objektstruktur im Dokument hat. Hier unten sieht man eine Liste, ein Array, wie man es nennen will. Und das kann man für jeden Datensatz, den man möchte, kann man das beliebig anlegen. Wie CouchDB dahinter wieder strukturiert Sinn macht, da kommen wir gleich drauf. Aber so sieht das aus. Wir hatten den Komma, Mist. CouchDB hat früher XML verwendet, weil das so die erste Antwort auf diese Frage ist, wie man Daten strukturiert darstellen kann. Wir haben aber festgestellt, dass es mit JSON auch irgendwie besser und einfacher geht, weil sich dieser Schritt Objekt serialisieren nach XML ist nicht ganz intuitiv und die Seite wäre dreimal so lang und ich müsste ungefähr viermal länger erklären. Jetzt zu diesem Konzeptdokument als Datensatz, der Verweis, wir noch so eine Frage hat, deswegen habe ich jetzt gar nicht verstanden oder möchte da noch ein bisschen erklärt haben. Okay, von dem Konzept her gibt es da kein Vorteil im Moment. Also es ist genauso einfach nur so ein Objekt, egal. Das ist auch nur ein Repository für strukturierte Objekte. Also das ist noch im Moment gleich. Was cool wird, kommt dann, also warum CouchDB cool ist und was richtig cool ist, kommt dann gleich dazu. Das ist halt nur so, wie halt fundamental so die kleinste Einheit quasi, wie Daten verwaltet werden in CouchDB. Was halt bei einer späteren Erklärung noch wichtig wird, deswegen muss ich das mal vorziehen, obwohl ich so vom Konzept des Talks würde ich lieber weiter hinten machen, aber wenn ich es nicht am Anfang erkläre, sage ich immer Dokument und keiner weiß, was ich meine. CouchDB hat Parallelität als Designziel. Die Sache, mehrere CPUs, mehrere Maschinen, mehrere Maschinen in mehreren Datenzentren und wie man viele verschiedene Nutzer gleichzeitig bedienen kann, ohne dass jetzt das irgendwie alles zusammenbricht. Wie schafft CouchDB das? Das ist geschrieben in Erlang. Erlang ist eine funktionale Programmiersprache, die vielleicht schon der eine oder andere mal gehört hat, die wird gerade so ein bisschen gehypt und auch zu Recht. Ein Kernfeature von Erlang sind Erlang-Threads, sind nicht vergleichbar mit anderen Betriebssystem-Threads, sondern sehr, sehr klein und werden überall ständig eingesetzt. Man schreibt in Erlang Module und wenn man ein Modul bittet, irgendwas auszuführen, so eine Funktion oder eine Methode, das ist eine Objektorientierung, dann wird das in einem neuen Thread gemacht. das läuft, diese ganzen Nachrichten, die hinterher geschickt werden für Funktionsaufrufe, laufen alle in verschiedenen Threads. Erlang nutzt deswegen CPU sehr gut aus. Der Erfinder von Erlang hat so einen Scaling-Test gemacht, wo er einfach dieselbe Anwendung in einem Rechner mit weniger und dann mit mehr CPUs getestet hat, und die Performance steigt fast linear, halt mal zwei, je nachdem, wenn doppelt so viele Prozessoren drin sind. Das ist ziemlich beeindruckend, für wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, dann ist so 60-70% so da, wo man hinkommt, aber nicht 100% Verdopplung. Ansonsten ist Erlang so ein bisschen Nischensprache, weil sie so ein bisschen seltsame Syntax hat, aber dieses parallele Entwicklung schreiben, das hat es richtig drauf. Zweiter Aspekt ist, genau, Erlang ist entwickelt worden von Ericsson. Das ist eine Telefonfirma, also eine Telefon-Hardware-Firma, und die benutzen Erlang, um Telefon-Switches zu programmieren. Und die haben ziemlich besondere Anforderungen an Hardware und Software. Es muss möglich sein, im laufenden Betrieb zum Beispiel neue Versionen der Software einzuspielen, ohne dass irgendwelche Gespräche unterbrochen werden. Da packen wir uns erstmal so an den Kopf und denken, okay, Operation am offenen Herzen, wie soll ich jetzt hier neue Bits auf den Server schieben, und plötzlich funktioniert das alles. Erlang hat einen Mechanismus, in dem man neue Versionen von der Software in einen laufenden Betrieb einspielt und alle neuen Verbindungen, zum Beispiel für so eine für Telefongespräche, benutzen dann die neue Software, während die alten Gespräche, die noch laufen, die alte Version noch zu Ende benutzen, bis das Gespräch vorbei ist. Damit erreichen die ganz viele neuen hinterm Komma bei der Uptime für ihre Dienste, was die auch wirklich brauchen, wo sie auch massig Geld für kriegen. Das kann Erlang, das ist ziemlich beeindruckend, wenn man es mal gesehen hat. Genau. Blockfreies MVCC. Das bezieht sich darauf, wie CouchDB Daten auf Platte schreibt. Am Ende muss alles, was so in der Datenbank geschieht, ja irgendwie auf eine Festplatte geschrieben werden. Und die beste Möglichkeit, das auszubremsen, ist Logs zu machen, zum Beispiel. Man möchte nicht, dass wenn jemand einen Datensatz liest, gleichzeitig jemand einen Datensatz schreibt, dass der liest, und die erste Hälfte liest, und das ist die alte Version, und die zweite Hälfte liest, das ist die neue Version, dann kriegt er nur Müll. Die erste Idee ist, okay, wenn jemand schreibt, dann sperren wir den Zugriff, und wenn dann jemand lesen will, kriegt der also Zugriff verweigern und muss so lange neu probieren, bis der Schreibzugriff fertig ist und dann die neue Version wieder ausgelesen werden kann. CouchDB umgeht das so ein bisschen umgeht das sehr gut, indem es Datensätze auf der Festplatte nicht überschreibt, sondern eine neue Version hinten dran hängt und sagt, okay, hier gibt es eine neue Version. Wenn jetzt ein Lesezugriff kommt, wird halt gespeichert, welche Version der gerade liest, und der wird immer nur die Version lesen, die er bekommen hat, als der Lesezugriff stattgefunden hat. Wenn in der Zwischenzeit neue Versionen von diesem Datensatz kommen, dann bekommt dieser Lesezugriff davon nichts mit und es erlaubt Schreibzugriffen, während andere Leute lesen, und wenn beliebig viele andere Leute lesen, einfach neue Daten zu schreiben, ohne dass irgendwas passiert. Das ist interessant für, wenn man schreibintensive Anwendungen hat und möchte, dass die Benutzer trotzdem zum Beispiel Internetseiten benutzen können, wenn jetzt ein neuer Produktkatalog eingespielt wird. Irgendwelche Studien haben halt gezeigt, dass dieses Locking-Modell, was zum Beispiel MySQL hauptsächlich einsetzt, so um Faktor 10 langsamer sein kann als diesem MVCC, wo MySQL zum Beispiel jetzt auch, weil ich daher komme, weil ich das jetzt auch so langsam auch einsetzt. Weil es einfach in so einer hohen Parallelität von richtig, richtig, richtig vielen Nutzern nicht mehr, da kann man es nicht mehr leisten, die Software warten zu lassen, irgendwen, oder die Benutzer warten zu lassen auf irgendwas, was in der Software passiert. Exakt. Schreibzugriffe werden serialisiert, das heißt, paralleles Schreiben geht immer noch nicht, aber die kommen, also Schreibzugriffe kommen in die Queue, die nacheinander einfach abgearbeitet werden. Das lässt sich leider nicht anders machen, also es wird quasi so ein Schreiblog gemacht, das hinterher. Genau, muss gewahrt werden an der Stelle. Das ist noch so ein bisschen im Flux. Im Moment ist es so, dass dann dass der Schreibzugriff so lange wartet, bis er fertig ist. Und dann ist er, also Das kann halt potenziell länger dauern an der Stelle. Ich sage noch schnell dazu, Couchtable ist Alpha-Software. Es funktioniert. Alpha-Software in dem Sinne, ist, dass noch nicht alle Features, die in die 1.0 rein sollen, noch fertig sind. Das, was drin ist, funktioniert aber schon gut. Es gibt halt schon einige Anwendungen in echt, die Couchtable benutzen und da auch keine Probleme mit haben. Es hat mehr so Demo-Programme gebaut dafür, die liefen mehrere, also ein Forum, das Spammer dann recht bald gefunden haben, da war schön Traffic dann und das lief halt mehrere Monate ohne irgendwelche Probleme. Also das, was drin ist, funktioniert schon ganz gut. Wir haben halt nur noch nicht alles, um sagen zu können, wir sind jetzt Beta oder so. Oder fertig. Das heißt, es wird an der Stelle zum Beispiel, könnte man mit sehr, sehr vielen parallelen Schreibzugriffen, könnte man Couchtable erstmal in eine Lage bringen, wo die Schreibzugriffe einfach ewig warten und die Platte nicht hinterherkommt, die Sachen auf Pass zu schreiben. Wenn man in so ein Szenario kommt, will man dann auch mehrere Rechner ausweichen, wo das Disk Subsystem einfach die Schreibrate insgesamt dann bringt, die man braucht, und die Schreibzugriffe verteilen auf mehrere Rechner. Das ist so die Standardanwendung, wenn man Datenbanken breit skalieren möchte. Da wird Replikation interessant. Wenn man mehrere Rechner hat und mehr Leute einfach blind auf diese Rechner zugreifen, um ihre Daten zu bekommen, möchte man natürlich, dass die irgendwie synchronisiert sind, dass die immer dieselben Daten kriegen. Nicht, dass jemand meldet sich auf einem Server an und hier wird gespeichert, der Benutzer ist angemeldet, dann kommt die nächste im Internet, die nächste Anfrage, kommt auf den Server, wo der noch nicht angemeldet ist und kriegt wieder sein Login-Formular, das geht halt nicht. Das heißt, die Datenbanken müssen sehr schnell sein, ihre Daten zu synchronisieren. Und wenn ihr traditionelle Replikation kennt, vergesst schnell, das macht Couchtable so nicht. Couchtable funktioniert eher so ein bisschen wie AirSync, wo man einfach sagen kann, gib mir, also ich bin als eine Couchtable-Instanz, auf die Daten geschrieben werden, und da vorne ist noch eine zweite, auf die Daten geschrieben werden, ich kann jetzt sagen, gib mir alle Änderungen in deiner Datenbank seit dem letzten Mal, wo ich dich gefragt habe, die Datenbank schickt mir ein Diff, ich kann das bei mir anwenden und bin dann auch zum selben Stand wie der Server. Und das gleiche funktioniert, also das funktioniert bidirektional, also in zwei Richtungen. Das heißt, der Server kann mich auch fragen nach den Änderungen, die passiert sind bei mir, und kann sich auf denselben Stand bringen wie ich selber. Weil das so auf Anfrage funktioniert, funktioniert das auch mit beliebig vielen Rechnern. Das heißt, ich kann auch 10 Rechner haben, die sich gegenseitig immer synchronisieren. Das kann ich dann natürlich irgendwie wieder automatisiert machen, dass die das, so und so oft machen. Dieses System funktioniert ziemlich gut, lässt sich auf beliebig viele Rechner skalieren, lässt sich sogar auf Rechner skalieren, die nicht ständig miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, ich habe eine große Unternehmenssoftware und habe so eine Teilkopie der Datenbank auf meinem Laptop und habe dann eine Anwendung, die benutzt diese Teilkopie, wo ich mit zum Kunden gehe. Der Kunde hat kein Internet, ich habe eine UMTS-Karte, da gibt es kein Internet. Ich kann die Anwendung, die ich auf meinem Laptop habe, mit der Datenbank genauso benutzen, als wäre ich im Unternehmensnetzwerk neue Daten reinschreiben, Bestellungen aufnehmen, was weiß ich. Dann gehe ich vom Kunden wieder zur Firma, komme wieder ans Netz und synchronisiere meine Sachen mit der Hauptdatenbank. Und die Daten, die ich halt eingetragen habe, sind jetzt für alle verfügbar. Und die Sachen, die sich zwischendurch geändert haben, habe ich jetzt auch wieder auf meinem Laptop und kann damit arbeiten. Das heißt, Replikation, wie man es aus anderen Datenbanken kennt, die ständig Internetverbindung braucht, die auch möglichst schnell sein muss, brauchen wir nicht. Wir können das auch einfach so. Das klingt also ganz gut, dass es einfach so funktioniert. Tut es auch fast. Nur was passiert, wenn zwei Datenbankinstanzen dasselbe Dokument zum Beispiel ändern? Wenn dann synchronisiert wird, entsteht ein Konflikt. Das ist natürlich schade, da kommt man aber nicht drum herum. Was Couchtable macht, ist, wenn ein Konflikt entdeckt wird, gibt es einen deterministischen Algorithmus, der immer denselben Gewinner aussucht. Das heißt, wenn zwei Couchtable-Instanzen denselben Konflikt sehen, also zwei unterschiedliche Änderungen eines Dokuments, werden die immer eine der Änderungen als Sieger definieren und in den MVCC als neueste Version speichern. Die andere Version wird als vorherige Version gespeichert und es wird ein Flag gesetzt, dass man sieht, okay, da war ein Konflikt, und man kann hinterher sagen, okay, ich hätte es doch lieber gerne andersrum. Man könnte das halt von Software machen oder manuell, wenn man möchte. Das wird aber aufgezeigt, wenn ein Konflikt passiert, und man kann ihn relativ einfach beheben da. Die Idee ist, dass die Daten, die eine Anwendung sieht, immer konsistent sind. Nicht plötzlich irgendwie von zwei verschiedenen Servern unterschiedliche Daten kommen, was wir in diesem Anwendungsfall im Internet halt gerade auch nicht haben wollten. Das funktioniert auch, ist auch nicht mehr der Alpha-Beschränkung unterlegen. Also das funktioniert so, wie wir es haben wollen und ist ziemlich cool für das Synchronisieren von mehreren Servern, die auch nicht zwingend Netzverbindung haben. Da kann man auch noch relativ lange drüber sprechen, wenn ihr noch Fragen habt, können wir die vielleicht nach hinten stellen. Replikation funktioniert gut. Das letzte ist, oder das hier ist RESTful HTTP API, so ein Dokument. Kriegt in CouchDB eine eindeutige URL oder URI, wie man jetzt möchte. So ein Identifier, vorhin dieses ID-Attribut, was ihr gesehen habt, ein Datenbankname und den Datenbankserver. Und CouchDB macht es wirklich auch wie ein Webserver oder hat einen Webserver eingebaut und stellt die Daten über HTTP bereit. Das heißt, ich habe eine URL, eine Adresse, die ich einfach fragen kann, also zum Beispiel einen GET-Request senden kann. Gibt mir dieses Dokument und man kriegt das einfach über HTTP zugeschickt. Man kann einen Post-Request machen und Änderungen mitschicken und die Änderung, die man da halt mitschickt, wird in der Datenbank gespeichert. Man kann HTTP kann mehr als GET und POST und auch DELETE zum Beispiel. Man kann das so, also so Dokumente auch damit löschen. Das ist die offizielle Programmier-API für CouchDB. Das heißt, es gibt nicht irgendwelche noch Treiber, die man irgendwie installieren kann für seine Sprache, wo man direkt so Sprachkonstrukte kriegt oder Funktionen oder Objekte, mit denen man arbeiten kann. Man nimmt hier einfach einen HTTP-Client und kann dann mit Curl oder mit einem Browser schon CouchDB benutzen. Das macht eigentlich eine coole Demo, die habe ich heute leider nicht mitgebracht. Fällt mir leider zu spät ein. Vorteile von HTTP. Skaliert ganz gut, das Internet funktioniert, also das World Wide Web funktioniert ganz gut soweit. Es gibt ziemlich viele Tools, um das zu beschleunigen und schick zu machen. Also Caching ist da als Problem gelöst. Das kann man, wenn man einen Webcache oder einen Proxy-Server irgendwie da vorstellen möchte, kann man einfach diese ganze Entwicklung, die da schon drinsteckt, wieder mit nutzen. Das heißt, man muss nicht, keine Ahnung, wie das für andere Datenbanken ist, jetzt noch so einen extra Proxy-Server für CouchDB zum Beispiel schreiben. Load Balancing ist auch schon gelöst, da gibt es auch sogar Hardware-Lösungen, die man jetzt einfach vor mehrere CouchDB-Instanzen stellen könnte und es würde einfach so funktionieren wie Zugriff auf einen Webserver, weil die Zugriffe auf CouchDB einfach so funktionieren wie von einem Webserver. Und das ist ganz cool, weil HTTP eigentlich alle Sprachen, alle Programmierer irgendwie schon mal gesehen haben, die sich für CouchDB interessieren können. Okay. Jetzt kommt der schwierigste Teil, den ich am schlechtesten erklären kann. Es tut mir vorher leid. Es ist, wie man Daten auf CouchDB wieder rauskriegt. CouchDB benutzt Views, die so ähnlich funktionieren wie Views in traditionellen Datenbanken, und macht sich da den MapReduce-Konzept, macht sich das so zunutze. Wie das funktioniert. Jetzt kommt wieder Code. Wie gesagt, ich kann es nicht sehr gut erklären, ich versuche es trotzdem. Wenn man in CouchDB ein View haben möchte, also eine Liste von Dokumenten sich ausgeben möchte, denen man ja vorher keine feste Struktur gegeben hat, man möchte aber trotzdem nicht immer nur einzelne Dokumente wieder rauslesen, auch ein Dateisystem nehmen, man möchte auch die Möglichkeit haben, irgendwelche Reporting zu machen, irgendwelche Summen zu bilden und schicke Sachen zu machen mit verschiedenen Dokumenten mit einer Anfrage und jetzt nicht mit 10.000. Man möchte, dass die Datenbank auch so ein bisschen rechnet. Dazu benutzen wir das Indenting, also das mit den Zeilen umrutschen ist wegen der Breite hier. Um das in View zu definieren, schreiben wir JavaScript-Funktionen. Das klingt ein bisschen scary, JavaScript auf dem Server. War für uns am Anfang auch ein bisschen scary, oder seltsam, aber es funktioniert ganz gut. Hat auch den Vorteil, JavaScript können alle, deswegen ist so die Einstieg in CouchDB relativ einfach. Das ist ein Beispiel für eine Map-Funktion. Das Map-Reduce-Konzept will ich hier nicht ganz erklären, nur anhand eines Beispiels vielleicht. Vorhin haben wir unserem Dokument, was wir gerade gesehen haben, also der Person, die da gezeigt wurde, oder repräsentiert wurde, Tags gegeben, zum Beispiel ist Freund, ist cool, irgendwas. Das hat halt eine Liste von irgendwelchen Attributen. Und wir möchten jetzt wissen, welche Attribute kommen mit welcher Häufigkeit vor. Dazu brauchen wir zwei Schritte, das Map und das Reduce. Und das Map ist der erste Schritt, der so funktioniert, jetzt auch schon funktioniert, das Reduce ist gerade noch in Entwicklung. Jedes Dokument was in einer Datenbank ist, wird durch diese Funktion gejagt. Und das Ergebnis wird in einem View gespeichert. Wenn man den View fragt, dann gibt mir Ergebnisse zu dem, was bei dir steht. Und dann gibt es einem einfach zurück, was als Ergebnis rauskommt, wenn alle Dokumente durch diese Funktion gejagt wurden. Wir sehen, die Funktion kriegt so ein Dokument übergeben, macht dann da was mit und ruft am Ende die Emit-Funktion auf. Die Emit-Funktion macht, dass dieses Dokument im View erscheint. Und an der Stelle gehen wir in einer ganz einfachen Schleife durch alle Tags, die in einem Dokument stehen, und schreiben die einfach in der Liste, ganz mal untereinander, in den View rein. Das heißt, wir kriegen, keine Ahnung, wenn wir mehrere Personen haben, kriegen wir eine Liste von Tags wie cool, friend, da würde eine neue Person vielleicht kommen, die ist auch cool, aber nicht friend. Und man würde einfach so eine Liste von allen Tags kriegen, die in einer die Datenbank gespeichert sind. Das kann man, wenn man will, noch dann wird auch automatisch sortiert. Man kann da halt schon mal so Anfragen machen, welche Tags sind verfügbar. Kriegt aber jetzt zum Beispiel kann ich zählen, wie viele das sind, und kann jetzt nicht kann keine anderen Sachen damit machen. Mit diesen View-Funktionen kann man halt auch alle anderen Informationen aus dem Dokument wieder extrahieren und in so eine Art Präsentationsschema bringen, die über diesen View abgefragt werden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur Vornamen einer Person habe, also eine Liste von Vornamen haben will, kann ich mir die ausgeben lassen, eine Liste von Nachnamen oder irgendwas Kombiniertes aus den Daten, die in dem Dokument stehen, kann ich das hier rausnehmen. Und ich kann auch sagen, keine Ahnung, ich habe so ein Feldtyp für Dokumente und gebe mir alle Dokumente vom Typ Person, und ich kriege einfach alle Personen und gebe mir alle Dokumente vom Typ, keine Ahnung, Kochrezept, dann kriege ich alle Kochrezepte. So macht man sich quasi, kriegt man Untermengen von den Dokumenten, die in der Datenbank stehen. Wie gesagt, super, wenn ich mich in diesem erkläre. Genau. Richtig. Aber das ist im Prinzip das Erzeugen eines Indexes, was jede Datenbank irgendwie macht, und das ist beim Schreiben immer langsam. Und das ist halt so so optimiert, dass am Ende viele parallele Zugriffe immer wieder schnell sind, dass aber das einmalige Schreiben relativ langsam ist. Genau, es wird nicht immer jedes Mal gemacht, sondern es werden nur die Änderungen reingebaut. Da Details können wir auch noch später klären für die Zeit, die ich noch habe. Das ist eine Reduce-Funktion, die läuft nach der Map-Funktion. Diese Funktion kriegt nach und nach jeden Eintrag aus der Liste, die gerade erzeugt wurde. Also cool, friend, cool. Und hat so eine Laufvariable, wo Zwischenergebnisse gespeichert werden. Und die zählt jetzt einfach zählt jetzt die Vorkommen von jedem Tag und ergibt am Ende die Summe raus, die Summe zurück, die wir als Abfrage vom View bekommen. So kriegen wir mit zwei einfachen Funktionen eine relativ komplexe Berechnung von wie viele Tags gibt es jetzt in dieser speziellen Datenbank. Warum das Ganze mit den zwei Funktionen und nicht einfach eine Abfrage? Und warum auch immer jedes Dokument einzeln oder jetzt hier jedes Listenelement einzeln irgendwie durch? Der Vorteil davon ist, das kann massiv parallelisiert werden. Die Funktionen können in verschiedenen Threads laufen, die können auf verschiedenen Rechnern laufen. Also ist der Anwendung total egal. Das heißt, wir können einen kleinen Rechnercluster hinstellen, der sich nur um die Bearbeitung von MapReduce-Funktionen kümmert, der komplett getrennt ist von unserem Datenbankserver, der die Anfragen immer nur weiterreicht und wieder zurückliest. Das ist ein Setup, was ich Google auch zunutze macht, zum Beispiel um diese massive Breite von Suchanfragen und Anfragen an ihr Werbenetzwerk halten zu können. Dass Anfragen auf ganz viele Rechner breit verteilt werden können. Das ist ein Konzept, wo man sich so ein bisschen reindenken muss erst, was aber einem am Ende so viel Flexibilität gibt, dass man alles aus seinen Daten wieder rausholen kann und auch alles aus Daten rausholen kann, die nicht wirklich strukturiert sind, von denen wir nicht genau wissen, wie sie so aussehen. Man kriegt am Ende halt trotzdem irgendwie seine Bitte? Gar nicht, schlecht kopiert. Genau. Alle, hoffe ich. Der Plan war eigentlich, war spät gestern, der Plan war, dass für jeden Tag ein Counter mitläuft, der halt immer statisch über dieses Count mitgegeben wird und halt um 1 hochgesehen wird, wenn er nochmal vorkommt oder auf 1 gesetzt wird, wenn er das erste Mal auftaucht. Wie gerade schon erwähnt, fliege ich am Sonntag in die USA, um den Vortrag noch andere Vorträge zu geben, und die Slides haben so ein bisschen darunter gelitten jetzt. Tut mir leid. Aber wenn das vom Konzept her klar geworden ist, dann bin ich schon ganz froh. Gut. Zu den Views, die noch einiges mehr können, sage ich jetzt auch erstmal nicht so viel. Das ist nur, da kann man sich gut reinlesen. Manchmal sieht es vielleicht so aus, als wäre es einfach nur so ein dummer Speicherplatz für serialisierte Objekte. Man kann aber mit den Views ziemlich intelligente Sachen machen und seine Daten wieder rausbekommen. Da kann man sich noch so ein bisschen mit beschäftigen. Noch schnell hinten dran, Kostet bis Open Source. Slogan, den ich mir ausgedacht habe. Wir haben mit GPL angefangen, sind jetzt aber unter dem Haus der Apache Software Foundation, sind also ein Incubator, den es gibt, werden wahrscheinlich relativ schnell so ein Top-Level Apache-Projekt, so wie der Apache Web Server oder Jakarta oder Lucene, bewegen und so da. Und die ISF guckt halt so, dass die Softwareentwicklung halbwegs vernünftig läuft. Und CouchDB ist ziemlich klein im Moment, wenn man jetzt mal die Erlang-Basis-Installation weglässt, ist der Source Code unter 3 MB, und das ist halt auch interessant für Handheld-Devices, die du da benutzt. Es gibt so, ich weiß gerade wie die Plattform heißt, es gibt so ein Nokia-Teil, da läuft es schon drauf. Das ist also relativ interessant. Wer macht das Ganze? Damien Katz hat früher für IBM an Lotus Notes gearbeitet, in der Datenbank. Wer Lotus Notes schon mal gesehen hat, wird merken, dass da so gewisse Ähnlichkeiten bestehen mit dem, was CouchDB jetzt kann. Er hat sich irgendwann gedacht, Lotus Notes ist zwar ganz schön, aber das muss mal auf den neuesten Stand gebracht werden, weil Lotus Notes auch schon 30 Jahre alt ist, oder 30 Jahre alt wird nächstes Jahr. Und es auch nicht diese Vorteile von den modernen Rechnern ausnutzt und auch nicht wirklich die Anwendungsmuster vorausgesehen hat, die jetzt aktuell sind. Hat seine Ersparnisse genommen, mit Frau und 2 Kindern, hat sich 2 Jahre hingesetzt und CouchDB geschrieben, hat in C++ angefangen, war fast fertig, hat Erlang entdeckt, hat alles in Erlang umgeschrieben, weil es viel geiler ist. Hat zwischendurch in MySQL gearbeitet, als seine Ersparnisse drauf waren, hat also da so nebenbei gearbeitet. Ist jetzt seit Anfang des Jahres wieder bei IBM und wird Vollzeit von IBM bezahlt, um an CouchDB zu arbeiten. Das heißt, wir haben da eine große Firma im Rücken, die das schon für interessant findet und auch halt einen Entwickler Vollzeit bezahlt, daran zu arbeiten. Ansonsten gibt es noch so ein paar Leute, die noch so kleinere Ausgaben machen. So unter anderem die so um Community kümmern oder, keine Ahnung, das Bildsystem oder das Administrationsinterface, da haben wir alles Leute für, die sich schon damit beschäftigen. Und ist halt ein kleines, spannendes Open Source Projekt, das hoffentlich relativ groß wird. Im nächsten Monat 4 Vorträge in den USA, da ist es relativ gefragt. Und wenn ihr noch irgendwie Zeit habt und Lust habt, da mal in Erlang reinzuschauen, ist das ein cooles Projekt, wo man mit anfangen kann. Ich glaube, ich habe genau 45 Minuten gebraucht.
Ja, gibt es Transaktionshandling?
Da gab es letztens eine große Diskussion, was Transaktion genau bedeutet. Im Kontext CouchDB bedeutet Transaktion, wir schreiben ein Dokument auf die Festplatte. Oder wir schreiben eine Menge von Dokumenten auf die Festplatte. Das ist im strikten Sinne von Transaktion eine Transaktion. Man hat mehrere Änderungen oder eine Änderung, die wird ausgeführt, und wenn was schief geht, wird die als nicht ausgeführt angesehen und man wird nicht mit halben Ergebnissen da sein. Was CouchDB nicht bietet, was andere Datenbanken haben, ist dieses Transaktion auf mehrere Rechner. Wenn so ein Cluster aufgebaut ist, dass man Schreibzugriff abgewartet wird so Two-Phase-Commit für Banking, für Bankanwendungen, wo halt das eine Konto belastet und auf dem anderen das Geld gut geschrieben wird und erst dann wird die Transaktion als geglückt zurückgegeben. Das bietet CouchDB nicht. Das würde auch wieder Locking in der Anwendung erfordern, würde da halt die Performance halt total kaputt machen. Wenn man das braucht, kann man sich das sicher bauen, auch auf CouchDB. Von Haus aus bringt das aber nicht mit. Aber im Sinne von, wir haben hier eine Reihe von Änderungen, die möchten wir haben, die möchten wir sicher haben oder eben nicht haben, da ist CouchDB transaktionssicher.
Hallo, Fragen?
Vielleicht nur eine kurze.
Also noch dieses Jahr. Also wir haben keinen festen Plan, wie es bei Open Source halt so ist. Da Damien jetzt aber wieder Vollzeit arbeitet und in den letzten 3 Wochen schon wieder, keine Ahnung, die Hälfte seiner To-Do-Liste abgearbeitet hat. Das war so einer, der verschwindet für ein paar Tage und hat dann so, also hier, kommt mit so einem Stück Gold zurück und hat es halt perfekt hingecodet. Das war ein ziemlich krasser Typ. Werden wir dieses Jahr zumindest noch unsere Features halt alle reinkriegen. Wenn du es schon einsetzen willst, für Sachen, musstest du rausfinden, wo noch, also welche Sachen noch nicht ganz fertig sind, worauf du dich noch nicht verlassen kannst oder wo sich CouchDB noch ein bisschen seltsam verhält. Wenn du damit aber umgehst, kannst du halt wie in meinem Forum-Beispiel, kannst du halt monatelang laufen lassen, ohne dass irgendwas damit passiert. Das heißt, man kann schon damit rumspielen, sollte es aber noch nicht für unternehmenskritische Anwendungen einsetzen vielleicht.
Kurze Frage zur Replikation.
Ja.
Wenn ich das so ein bisschen verstanden habe, Replikation über Erzeug-ähnliche Technologie,
ja.
Sieht eine Teilreplikation oder eine Replikation aus? Richtig?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein, du kannst ja, wenn du, Moment, hier ist irgendwo keine, wenn du mehrere Rechner hast, haben wir hier. So. Das ist ein Standard-Erzeug-Modell, würde sagen, hier gibt es Verbindungen zwischen, meine Güte, zwischen jedem Rechner und die alle machen ein, replizieren sich untereinander. Das ist natürlich kein Kreis-Setup, wenn du, oder keine zirkuläre Replikation. Du kannst aber die beiden Verbindungen auch einfach nicht implementieren und kannst denen auch immer nur sagen, sie sollen immer nur in eine Richtung replizieren und schon hast du einen Kreis. Lässt sich damit das abbilden.
Ja, aber da wäre ja jetzt der Punkt, wenn Hackleiter Zugriff auf zwei solche Nodes schreiben, dass ich selbst dokumentiere, würde ja ganz so weit zum Konflikt führen, oder?
Genau, aber alle würden sich auf denselben Gewinner einigen. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass da ein Konflikt sein kann und dass die Anwendung dann damit umgehen muss, was das jetzt auch immer bedeutet. Meistens, also nicht meistens, oft kann man es einfach ignorieren. Aber im Prinzip lässt sich bleibt die Datenbank in sich konsistent, auch wenn die Daten wenn die Anwendung wissen muss, dass die Daten eventuell einen Konflikt haben können und muss das handhaben können. Ja, geht mit beliebig vielen Konflikten, auch beliebig vielen Knoten und auch wenn auf Hawaii 3 Server stehen, die untereinander ganz viele Konflikte haben und in Japan auch, wenn die nach 2 Tagen sich zusammenfinden und noch mehr Konflikte finden, das wird alles gelöst.
Ja, wo ist eigentlich der Einsatzgebiet von CouchDB? Weil so wie ich das im Moment verstehe, ist es eigentlich nicht so, wenn man jetzt sagt, wir nehmen mal Warenwirtschaftssysteme oder wichtige Dokumente, dafür halte ich das Ding nicht groß wegen den verschiedenen MVCC-Systemen, dass halt mehrere verschiedene Sachen da sind. Wenn ich einmal eine Zahl brauche im Endeffekt und ich sage, wer jetzt als letztes geschrieben hat und da die höchste Priorität hat, der setzt die Zahl und ich habe kein Feedback.
Naja, das kommt
halt ein paar Probleme.
Ja, das muss deine Anwendung dann machen. Die muss man einfach sagen, du kannst dann nicht einfach also einen Schreibzugriff machen, der eventuell nicht autorisiert sein soll vom System. Also das muss natürlich dann die Anwendung lösen. Kannst ja, also das ist ja bei anderen Datenbanken genauso.
Kann man definitiv dann nicht sagen, dass man sagt, dass diese Sachen kann man locken, das von Seiten der Datenbank.
Von Seiten der Datenbank kann man das nicht locken, nein. Ist aber nicht, das habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt, auch weil es nicht drin ist, es wird so ein Rechtesystem geben. Das heißt, jedes Dokument hat einen Benutzer oder einen Besitzer, Besitzer können in Gruppen organisiert sein, man kann lesen, schreiben, das, was man so alles ankennt. Man wird das alles dann irgendwie in einem LDAP anbinden können für Auto-Authentifizierung und all das wird es also auch geben. Und da könnte man dann sagen, okay, ich schreibe das in die Datenbank und setze dann das Dokument auf Read-Only für alle. Man könnte quasi diese Anwendung, das könnte man in der Datenbank dann tatsächlich locken. Das würde dieses erlauben. Das würde halt gehen. Anwendungsgebiet sind eigentlich, also CouchDB ist kein Ersatz für relationale Datenbanken. Die sind ziemlich cool, die können viele Sachen, da steckt viel Arbeit und Forschung drin, da kann man alles ganz diskreditieren. Aber die Anwendungen, die heute so gebraucht werden, sind vielleicht nicht ganz so, dafür sind Datenbanken, also relationale Datenbanken, vielleicht nicht ganz so die richtige Wahl. Viele parallele Schreibzugriffe, Systeme, die auf mehreren Rechnern laufen, das ist jede Webseite, die ein bisschen mehr Traffic hat, ist genau Zielgruppe dafür. Aber auch unternehmensinterne Anwendungen wie Reporting oder alles, was andere einfällt, lässt sich auf CouchDB bauen. Nein. Dieses Multiversion-System ist eigentlich nur für, um sicherzustellen, dass man parallele Lese- und Schreibzugriffe haben kann. Oder wie ich das halt gerade erklärt hatte. Die Standardeinstellung im Moment in CouchDB ist auch noch, dass alle alten Versionen behalten werden. Das heißt, man kann es ist quasi schon Version Control System mit HTTP-Interface, ist schon fertig, muss man nichts mehr machen. Man will aber irgendwann die alten Versionen auch nicht mehr haben und wird dann sagen können, okay, räumen jetzt alles auf, was nicht die letzte Version ist oder ein Konflikt und Plattenplatz, der da verbraucht wurde, wird einfach wieder freigegeben. Also wenn man dann wirklich mehrere Versionen verwalten möchte, jetzt noch, das habe ich auch nicht erklärt, Dokumente können Attachments haben, so wie E-Mail Attachments haben kann, da kann man auch einfach noch beliebige Binärdaten reinschmeißen, da könnte man auch alte Versionen dann reinpacken, wenn man die wirklich noch haben will, die von diesem Aufräumprozess nicht betroffen sein sollen.
Danke. Okay.